Ja, ne, das ist doch so ein bisschen ein Kindheitstraum, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber ich kann mich noch daran erinnern, als Kind, wir haben in Glashütte gewohnt mit meinen Eltern. Also wir sind da, unsere kleine Gang ist durch den Wald gezogen und wir haben davon geträumt, einen großen Schatz zu finden, ja. Wir haben dann auch mal einen Schatz gehabt, das war dann eher so ein kleines Quietscheentlein oder so einen kleinen abgefrackten Matchbox oder so, ja. Aber so dieser Traum, ja, so mal einfach durch den Wald zu gehen, ja, und einen richtigen, echten Schatz zu finden, so, ich glaube, der eine oder andere kann das nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und dieses Gefühl natürlich ist ganz wichtig, das so ein bisschen zu verinnerlichen, als Jesus diese berühmte Geschichte, die viele von uns kennen, erzählt, das Gleichnis vom Schatz im Acker. Es ist wirklich so, man muss sich erstmal so ein bisschen um emotional mit den einfachen Versen, die wir ja auch ganz leicht verstehen. Es gibt heute gar keine großen exegetischen Hinweise, dass der Text eigentlich ganz anders zu verstehen ist, als er ursprünglich eigentlich da zu lesen ist. Das ist wirklich so. Man muss sich mal so ein bisschen reinversetzen, in wie man sich fühlt, wenn man so unerwartet, ja, in einem Waldspaziergang, da keine Ahnung, mit einem Fuß irgendwo anstößt und sagt, du, was ist denn das? Das Ding freibuddelt und man es einfach überhaupt nicht glauben kann, ja, dass so völlig unerwartet aus dem Blauen hinaus, ja, man nach Hause kommt mit, keine Ahnung, 3 Millionen Euro oder irgend sowas, ja. So dieses Gefühl, ja, das ist einfach wichtig, um so ein bisschen in das Gleichnis mit hineinzukommen. Und hier aus Matthäus Kapitel 13 vom Vers 44 benutzt Jesus dieses Gefühl, was in der Antike zumindest jeder nachvollziehen kann, indem er folgende Geschichte erzählt: Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und dann gibt es noch ein Parallelgleichnis, was genau dieselbe Aussage hat, im Vers 45. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und er kaufte sie. So vom Hintergrund von der Antike ist das immer wieder mal vorgekommen, denn wenn feindliche Armeen, wie zum Beispiel dieser römische Soldat, irgendwo in ein Gebiet eingezogen sind, da hat man sozusagen alles, was nicht nied- und nagelfest, aber einem wertvoll war, irgendwie in den Tontopf verpackt. Das war das Tupper-Geschirr der damaligen Zeit, und hat seine Schätze vergraben. Und dann, wenn sozusagen der Bösewicht vorüber war, hat man das wieder ausgegraben, und oftmals wurden aber Leute vielleicht auch dann umgebracht oder mussten fliehen und sind nicht wieder zurückgekehrt oder haben es nicht wieder gefunden oder wie auch immer. Und deshalb, das ist unser großes Glück heute, fast alle Münzen, die man findet, sind sogenannte Hortungsfunde, auch wie in dem Video. Und es ist fast völlig egal, in welches römisches Museum du gehst, egal ob das hier in Deutschland irgendwo ist oder in Syrien oder in Israel. Es gibt überall, und deshalb habe ich euch einfach mal 3 verschiedene Bilder mitgebracht, findet man immer diese Töpfe mit dem Schatz da drin. Also wir sehen sozusagen, das war tatsächlich etwas, was in der Antike immer wieder mal vorkam, nämlich dieses, dass man ja seinen Schatz versteckt hat und dass so ein Glückspilz hingekommen ist und den Schatz verkauft hat, oder den Schatz gefunden hat. Völlig unerwarteterweise. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man denn überhaupt dieses Gleichnis versteht. Entweder, also zumindest in der Theorie, könnte man sagen, was Jesus damit sagen will, ist: Wir sind der Schatz, den Christus gesucht oder zufälligerweise gefunden hat, und er war bereit, für uns sozusagen alles aufzugeben, und hat für uns alles bezahlt, weil er uns unbedingt haben wollte. Und die zweite Variante ist, dass das Gleichnis beschreibt, dass Christus und sein Reich der eigentliche Schatz ist, den wir als unwahrscheinlich wertvoll entdecken, in den wir sozusagen völlig unerwartet hineinstolpern und für den wir bereit sind, alles aufzugeben, um ihn zu besitzen. Und ich möchte euch ein paar Gründe als allererstes sagen, warum ich denke, dass also die Variante B die richtige Variante, die richtige Leseart ist und das Gleichnis nichts darüber aussagen möchte, dass Christus in uns einen großen Schatz gefunden hat. So, Nummer eins. Rein von der Sprache her beschreibt, man muss sich mal so den Text nochmal angucken und ich mache ihn euch einfach nochmal hierher. Da heißt es hier, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Es ist wichtig, wie Jesus das auch wirklich ausdrückt. Er sagt zum Beispiel nicht, ist ganz wichtig, er sagt nicht, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der einen Schatz fand. Der Unterschied ist wichtig. Wie sage ich euch gleich nochmal? Hauptsache, wir kriegen mit, das Gleichnis sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den ein Mensch fand. Das ist nämlich ein ganz feiner Unterschied. Und nicht das Reich des Himmels ist wie ein Mensch, der einen Schatz fand. Dieser Unterschied ist fein, aber ist wichtig. Das hilft uns sozusagen, oder ist ein Schlüssel zum Verständnis der Bedeutung, was dieses Gleichnis sagen will. Linguistisch ist es einfach so, also sprachlich ist es so, dass wenn Jesus etwas beschreibt, wie das Reich Gottes ist, dann kann man das immer so ein bisschen mit folgendem einfachen Bild illustrieren. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie, dann meint er immer, wir sind hier und das Reich Gottes ist da oben. Wir sind nicht selber das Reich Gottes. Also wenn du wissen willst, wo das Reich Gottes ist, wo das Reich des Himmels ist, musst du nicht in dich selber irgendwo so reingucken, wo ist es denn irgendwo so da oder in der Hosentasche, sondern das Reich Gottes ist da, größer, unerwarteter, anders als wir denken und wir sind fern davon. Und was Jesus will, ist sozusagen, dass wir verstehen, wie das Reich Gottes ist, damit wir Zugang zu dem Reich Gottes finden, was außerhalb von uns ist, weil er bringt es in unser Leben hinein. So, also das kleine Ampelmännchen, das bist du, das Reich Gottes ist irgendwo da oben. Und wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie, ist linguistisch, ist sprachlich, was Jesus immer wieder mit allen Gleichnissen macht, da liegt ein Muster vor. Er sagt nicht, ach übrigens, das Reich Gottes, das bist du eigentlich schon, das ist schon lange da, sondern es ist immer etwas außerhalb von uns. Und er erklärt etwas, was wir eigentlich nicht verstehen, was wir nicht kennen, weil es uns fremd ist. Das Reich Gottes ist eben nicht eine Realität, die einfach schon immer so da ist in unserem Leben, sondern sie ist eine Realität, die Jesus selber bringt und wir müssen rein. Wir kriegen die Einladung, da reinzukommen oder es zu erleben. So, das heißt, wenn das Reich Gottes die Aktivität von Christus, seiner Suche nach uns und seinem Opfer beschreiben würde, also die Idee sozusagen, wenn er derjenige ist, der uns findet, dann würde eben Jesus das Gleichnis, hätte er es anders gestaltet, hätte er es anders sprachlich formuliert, dann hätte er gesagt, so wie ich euch das vorgeschlagen habe, das Reich Gottes ist wie ein Mann, der einen Schatz findet. Weil damit beschreibt er dann sich selber, wie er den Schatz findet. Und diese Art von Gleichnissen, nämlich dass Jesus seine eigenen Taten, das, was er selber tut, als Reich Gottes beschreibt, das haben wir zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 24, wo Jesus sagt, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Und da ist er selber der Sämann, der das Wort Gottes ausstreut und es gute Frucht bringt und gleichzeitig wächst da all mögliche Unkraut etc. etc. Und das Gleichnis können wir uns jetzt nicht. Aber seht ihr den Unterschied? Ja? Wenn Jesus hätte sagen wollen, also passt mal auf, ich bin der Mann, der den Schatz findet und ihr seid der Schatz, hätte Jesus das Gleichnis anders formuliert. Hätte er es einfach sprachlich anders ausgedrückt. Hätte er gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Mann, der einen Schatz findet. Aber so, dadurch, dass das Gleichnis andersrum geht, dass es sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz, geht das einfach schon rein sprachlich nicht mehr, dass wir also sagen, ja, wir sind der Schatz und Jesus hat uns gefunden. Und dann gibt es auch noch theologische Gründe, warum das nicht möglich ist. Und zwar folgendes. Der Opfertod von Jesus am Kreuz, die Idee ist, er war bereit zu zahlen, war biblisch nicht motiviert aufgrund eines vorhergehenden großen Wertes von dir, sondern was Jesus oder was Gott motiviert hat, alles zu bezahlen, war sein Wunsch, Gnade zu zeigen. Das heißt, Gnade im Neuen Testament ist unverständlich, nicht selbstverständlich. Wenn wir das Gleichnis so lesen und wir sagen, naja, weißt du was, Jesus hat in mir diesen riesengroßen Schatz gefunden, ja, dann sagen wir, natürlich gibt man dafür alles auf. Das ist das, was das Gleichnis sagt. Das Gleichnis sagt, du findest einen enormen Schatz, der ist 3 Millionen Euro wert, natürlich kaufst du den Acker für 10.000 Euro. Du wärst doch schön blöd, das nicht zu tun. Und wenn wir sozusagen diese Parallele nehmen und das Gleichnis falsch auslegen und sagen, wir sind der tolle Schatz, dann müsstest du nämlich Folgendes interpretieren. Dann würdest du sagen, Jesus wäre schön blöd, wenn er nicht ans Kreuz gegangen wäre. Ich war es doch wert. Er hat doch einen super Deal mit mir gemacht. Er hat doch viel mehr gekriegt, als er jemals ausgegeben hat. Also im Vergleich zu dem, wen er jetzt mit mir hat, war ja sein Opfertod ein lässiges, kleines Übel. Das würde aber niemand sagen, das würde auch das Neue Testament nicht sagen. Sondern das Neue Testament beschreibt den Opfertod von Jesus als so etwas Kostbares, als so etwas exorbitant Außergewöhnliches. Gnade ist nicht selbstverständlich, Gnade ist nicht, nur klar hätte Jesus das machen sollen, sondern Gnade ist etwas, was im Neuen Testament beschrieben ist, wo wir ein Leben lang und auch in der Ewigkeit immer noch vor Jesus stehen und sagen, meine Güte, warum hast du das für mich getan? Wie groß ist deine Gnade für mich? Es ist unwahrscheinlich, über alle Maßen hinaus. Und wir sehen das eben, ich muss euch mal gucken. Okay, wir sehen das unter anderem eben, oder das ist jetzt der vierte Grund und der zweite theologische Grund auch, ist, dass wir also in unserem Zustand, während wir waren, bevor wir Christus kennengelernt haben, wir waren kein Schatz. Also nirgendwo im Neuen Testament wird beschrieben, oh, du warst so klasse und du warst so toll. Und Jesus hat dich angeguckt und hat gesagt, dieses kleine Superhündchen, ja, das muss ich haben. Der muss vielleicht noch so ein bisschen so Haustraining kriegen, dass er nicht in jede Ecke kackt. Ja. Aber ansonsten ist der einfach so klasse, den muss ich einfach kriegen. Stimmt einfach nicht. Sondern im Neuen Testament lesen wir diesen riesengroßen Unterschied zwischen dem, dass wir vorher ohne Christus nichts waren und nachdem wir Christus angenommen haben, exorbitant in unwahrscheinliche Höhen hochgehoben wurden. Römer 5 habe ich euch mitgebracht. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren. Kraftlos bedeutet, du hattest nichts, aber auch gar nichts, was du Christus bringen konntest, was ihm hätte genützt, wo er gesagt hat, Mensch, dich könnte ich gebrauchen. Du warst kraftlos. Zu der Zeit, als du nichts vorzubieten hatte, ist nichts mehr. Aber in der Antike, wenn du jemandem gesagt hast, du bist gottlos, das war der größte Frevel, den man sich vorstellen konnte. Also eine Gottlosigkeit war schlimmer als Ehebruch und Mord. Ganz echt jetzt, ohne rhetorische Übertreibung. Das war einfach so im Gefühl drin, gottlos zu sein, also keine Pietät den Göttern gegenüber zu zeigen, eines der größten Frevel, die man sich das vorstellen kann. Und Paulus sagt hier, Christus ist nicht für unwahrscheinlich tolle Schätze gestorben, sondern Christus ist für Gottlose gestorben. Und hier schreibt er und sagt, für gütige Menschen gibt es manchmal, dass jemand stirbt. Also es gibt auch in der Antike Beschreibungen, wo zum Beispiel ein Sklave seinen Meister beschützen will. Und weil das so ein gütiger Meister war, hat der Sklave gesagt, pass auf, ich gebe mein Leben dafür, dass du weiterleben kannst. Für richtig gute Leute sind wir bereit, manchmal unser Leben hinzugeben. Und dann sagt Paulus, naja, für gerechte Leute, ja, also der ist zwar nicht gütig, aber der ist einfach gerecht, der macht einfach immer alles richtig. Ja, da kenne ich selten jemanden, der für so eine Art von Person sein eigenes Leben hingibt. Und dann fragt er so rhetorisch in die Frage und sagt, und denkst du, dass es Leute gibt, die für böse Leute ihr Leben hingeben? Und die ganzen Leute, die zuhören, sagen, niemals. Niemals haben wir das jemals gesehen, ja, dass es so einen grausamen Sklaventreiber gibt und einer seiner Sklaven sagt, also für dich gebe ich mein Leben hin. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Nicht für gütige Leute, nicht für gerechte Leute, sondern für gottlose Sünder hat Christus sein Leben gegeben. Und das soll in uns dieses Wunder hervorrufen, dass wir sagen, oh, wie kostbar ist deine Gnade. Was hast du für mich getan? So, im Epheserbrief, ich mache es heute richtig kurz, ja, steht genau dasselbe. Und wir gehen einfach zum ersten Petrusbrief. Im ersten Petrusbrief schreibt eben Petrus, wenn wir der Schatz sind, würde das Gleichnis bedeuten, dass der Wert des Menschen viel größer ist als das Opfer, welches Christus bezahlt hat. Diese Herabwürdigung des Sühneopfers von Jesus spricht aber gegen einen Fokus im Neuen Testament, der den außerordentlich hohen Wert des Kreuzesopfers hervorbringt. Denn 1. Petrus sagt im Kapitel 1, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Und ihr müsst euch noch mal vorstellen, Silber oder Gold ist noch nicht irgendwie, keine Ahnung, hier den Dreck, den man dann zusammenkehrt, wenn wir die Stühle wieder aufgebaut haben, sondern Silber oder Gold sind schon die wertvollsten Dinge in der Antike. Silber und Gold ist schon das, was den größten Wert hat. Und Petrus sagt hier, ihr seid doch nicht mit Silber und Gold erlöst worden. Der Wert dessen, was Christus für euch getan hat, übersteigt auf unvorstellbare Art und Weise jeden irdischen Schatz. Und deshalb kann also diese Geschichte vom Schatz im Acker richtig gelesen nur bedeuten, dass, oder ist nur richtig ausgelegt, dass das Reich Gottes selber, Christus selbst der Schatz ist, wir ihn entdecken und aus Freude daran, wie kostbar Jesus für uns ist, wir bereit sind, alles für ihn hinzugeben und alles aufzugeben. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass du nichts wert bist. Ja? Also, und der eine oder andere war vielleicht schon irgendwo mal in einer Konferenz oder Seelsorgeversammlung oder wie auch immer und man hat das Gleichnis vom verlorenen Schatz im Acker vorgelesen und irgendwas hat es in deinem Herzen getan und hast gesagt, ach, ich bin doch jemand, ja, also ich bin wie ein Schatz. Oh, 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 ja? Natürlich bist du ein Schatz, ja, und natürlich hast du einen innewohnenden Wert als Ebenbild Gottes, ja, und wenn deine Eltern dir das zu wenig gesagt haben, ja, in deiner Kindheit oder in deiner Jugend, du bist ein enormer Schatz, ja, du trägst in dir etwas, was du dir durch Leistung, durch Anstrengungen, das, was du tust, nie überbieten kannst. Du bist in dir ein Stück, ein Ebenbild des allmächtigen Gottes und schon das gibt dir einen innewohnenden Wert. Es ist nur einfach, dieses Gleichnis, was wir nicht für diese Wahrheit benutzen können, sondern um diesen Gleichnis geht es um etwas ganz anderes. So, jetzt, worum geht's? Die zwei parallelen Gleichnisse zeigen den außerordentlichen Wert des Schatzes auf, der jedes Opfer wert ist. Das ist ja die Idee. Du entdeckst etwas und sagst, alles gebe ich auf für diesen Schatz. Und die Aussage ist, dass zu Jesus zu gehören unendlich mal mehr wert ist als alle durchaus herausfordernden Kosten der Jüngerschaft. Nachfolge kostet auch mal was. Es ist nicht einfach nur so, dass Jesus sagt, ach, weißt du, okay, kommt her zu mir alle und bleibt so, wie ihr seid. Sondern Gott möchte uns auch transformieren, möchte da, wo wir Macken und Kanten in unserem Leben haben, möchte uns verändern und das tut auch manchmal weh. Aber das Wissen darum, wer Christus für uns ist, macht es uns leicht, den Preis zu bezahlen und zu sagen, für dich, Jesus, bin ich bereit, auch hier und da die Dinge anders zu machen, als wie ich sie bisher gemacht habe. Diejenigen, die wissen, welchen außergewöhnlichen großen Schatz sie in Jesus haben, geben willig und freudig alles andere auf, um sicherzustellen, den Schatz zu besitzen. Die Extravaganz des Gleichnisses dramatisiert den außergewöhnlichen Wert von Christus und seinem Reich. Und bedeutsam für Nachfolge ist der Fokus auf der Freude am Schatz. Die Bereitschaft zur manchmal schmerzlichen Nachfolge geschieht durch größere Freude an Christus. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich eben gerade mein Leben frisch Jesus gegeben habe, hat zuerst gefühlsmäßig und dann die Theologie, ich gebe ihr jetzt mal einen Namen, die Theologie nennt man oder hat man so in der letzten Zeit christlichen Hedonismus genannt. Hedonisten sind Menschen, die tun alle Dinge der Freude willen. Also die trinken ihren Whisky, weil es ihnen Spaß macht, einen Whisky zu trinken. Ja? Die gehen zur Arbeit, weil es ihnen Spaß macht, zur Arbeit zu gehen. Und die hören auch auf zu arbeiten, weil es ihnen Freude bringt, aufzuhören und nach Hause zu gehen. Das heißt, die Hedonisten tun alle Dinge um Freude willen. Ihr Hauptkriterium für alle Dinge, die sie tun, ist ihre Freude. Und übrigens ganz nebenbei, du bist ein Hedonist. Ja?
du tust alle Dinge, habe ich sicher schon mal hier oder da in der Predigt erwähnt, der Freude willen. Ja, die Frauen, die vor die Wahl gestellt sind, das Stück Torte zu essen, essen, weil sie denken, sie haben Freude daran, das Stück Schwarzwälder Kirschtorte zu essen. Und die Frauen, die es nicht essen, essen es nicht, weil sie denken, sie haben mehr Freude daran, am Abend vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, bin ich froh, dass ich das Stück Schwarzwälder Kirschtorte nicht gegessen habe. Ja? Du tust alle Dinge um Freude willen. Und christlicher Hedonismus sagt, dass diese Intuition im Menschen nicht falsch ist, sondern dass diese Intuition nur in die richtige Richtung gelenkt werden muss. Sie muss einfach nur auf das wahre Objekt unendlicher Freude gelenkt werden. Wir sind sozusagen oftmals in unserem Natürlichen, wir suchen Freude an Dingen, die überhaupt nicht das Potenzial haben, Freude zu bringen, die in sich überhaupt nicht den Wert haben, die Freude zu bringen, und lassen das eigentliche Objekt, was zu unserer Verfügung steht, einfach mal aus, nämlich Jesus Christus selbst. Und es ist nichts falsch daran, dass wir in unserem Leben Sehnsucht nach Freude haben. Es ist eben falsch daran, dass wir sie überall suchen, nur nicht beim lebendigen Gott, der als Quelle ewiger Freude uns zur Verfügung steht. Und diese Idee, dass Gott eine Quelle der Freude ist, das ist, und das merkt ihr ja schon für diejenigen, die ein paar Mal mir zugehört haben, das ist so ein bisschen meine Lebensbotschaft. Ja? Das ist so etwas, was mich selber transformiert hat. Ich kann mich daran erinnern, ich war in Kapstadt in Südafrika, habe da in meinem Schlafzimmer auf Knien mein Leben Jesus gegeben und plötzlich auf eine unerwartete Art und Weise kam in mir so eine Freude und ich wollte einfach nur singen. Nur hatte ich ja überhaupt keine Ahnung, dass es da Lobpreislieder gibt und was man da alles machen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Gesangbuch in der Hand gehabt. Und das Einzige, was ich hatte, war mein Walkman mit den Kassetten, die ich sonst immer gehört habe. Ja? Also habe ich meine Kassette genommen, die ich immer gehört habe, habe die da reingesteckt, Kopfhörer aufgesteckt, bin auf den Golfplatz gegangen und habe einfach aus Freude an Jesus Christa Berg, Lady in Red, zu Gott getragen. Wirklich, es ist überhaupt kein Quatsch, ja? Es war wirklich so. Ich bin da lang gegangen, ich fühlte mich wie der glücklichste Mensch. Einfach nur so, Lady in Red, I want to dance with you. Ja? Und ich bin nach Hause gegangen und dachte, ach, war das schön, ja. Und danach hat sich so etwas entwickelt. Ich habe da in Rondebosch gewohnt, für die einigen oder anderen, die mal schon mal da waren. Das ist am Fuße des Tafelberges. Ja? Und ich musste nur ein paar Schritte über die Straße gehen. Dann war ich im Berg und ich hatte mir das irgendwie so angewöhnt oder so, einfach meine Bibel und ein christliches Buch zu schnappen, meinen Kassettenrekorder und auf den Berg zu gehen. Ja? Und dann bin ich da so ein bisschen durch die Natur gegangen, habe mich dann irgendwo hingesetzt, habe mir die schöne Natur angeguckt, habe mir das eine oder andere Lied angehört, ja? Also nicht christliche Lied, ja, habe Christa Birk zu Gott gesungen und habe einfach so ein bisschen hier gelesen, da gelesen und einfach so, ohne dass mir das jemand gesagt hat, dass man also Gemeinschaft mit Gott haben kann, ja, so eine Verbindung mit Gott gespürt, ja, und ich war so glücklich und ich habe einfach gesagt, Jesus, weißt du was, irgendwas in meinem Herzen, ich mag dich einfach, ja, du bist einfach nur super, ja, ich könnte einfach mit dir knuddeln und das den ganzen Tag, ja, so. Und dann noch was ganz Interessantes. Und ich habe es nicht in Worte fassen können. Ich habe es nicht in Worte fassen können. Ich bin vom Berg wieder runter, ja, so Mose Junior, ja. Ich bin vom Berg wieder runter und hatte zwei Sachen. Ich war glücklich in Jesus und gleichzeitig, ich habe es nicht in Worte fassen können, gleichzeitig habe ich irgendwie gespürt, dass Gott auch irgendwie glücklich ist über meine Freude, die ich an ihm habe. Ja? Und das ist doch irgendwie komisch, oder? Also ich denke immer so, Mensch, Gott, weißt du was, ich komme eigentlich immer hier und her, ich habe nichts Altruistisches für dich gemacht. Ja? Also ich habe nichts irgendwie, irgendeinen riesengroßen Opfer für dich gebracht, wo ich gesagt habe, das habe ich nur wirklich aus der Qual meines Herzens ja für dich getan. Ja? Dann hätte ich mir vorstellen können, da sagt Gott, ja klasse, hast du gut gemacht. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ich komme und denke einfach nur so, ach Mensch, wir haben einfach so eine gute Zeit und ich habe so viel Freude, ja. Und dann hat auch noch irgendwie so in meinem Gefühl, habe ich diese Intuition gehabt, Gott hat Gefallen an meiner Freude, an ihm. Hätte ich dir aber nie so sagen können, es war einfach nur ein inneres Gefühl. Und dann erzähle ich irgendeinem Freund von mir, wir fahren zusammen im Auto, dass ich also jetzt an Jesus glaube, ne? Und dann sagt er zu mir, nee, also das ist nichts für mich, immer so diese Regeln und dieses Eingequetschtsein und dieses jemand sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast, also das wäre überhaupt nichts für mich, ja. Und ich habe ihm nicht sagen können, ich habe ihm einfach nur angeguckt und habe gedacht, wie kommst denn du auf die Idee, dass Jesus das ist, ja? Der ist doch Und kein Wort, ich habe kein Wort dafür gehabt, einfach nur, jetzt sage ich mal einfach nur, der ist doch fantastisch, der macht doch Freude. Aber damals habe ich einfach nur gesagt, der ist doch irgendwie ganz anders, als wie du dir das so vorstellst. 5 Jahre später habe ich für das, was ich gefühlt habe, das erste Mal Worte, es in Worten ausdrücken können. Und nicht, die waren nicht von mir, sondern ich habe einen Prediger gehört, John Piper, einen Baptistenprediger aus Minneapolis, der das also auf so eine faszinierende, knackige Art und Weise gesagt hat: God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Und wenn man das ein bisschen schlecht übersetzt, aber besser kann ich nicht: Gott ist am meisten verherrlicht, wenn wir unsere ganze Freude an ihm haben. Das heißt, da ist die Idee drin, ich habe meine Freude an Gott, und wenn ich mich an Jesus freue, wenn ich mich an seinem Sohn freue, wird Gottes Größe hoch erhoben und er wird geehrt und bekommt den Ruhm und die Anerkennung, die ihm gebührt. Und das ist etwas ganz Fantastisches, weil es im Universum 2 Dinge gibt, die Protagonisten unbedingt wollen. Die Menschen wollen unbedingt Freude. Du wirst geboren mit dieser DNA. Du kannst nicht anders. Du willst einfach glücklich sein. Ja? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin noch nie früh aufgewacht und habe gedacht, Mensch, letztes Jahr war es so gut. Jetzt ist mal auch okay, so mal 3 Monate unglücklich zu sein. Ja? Sondern wir wachen auf früh, so wie wir atmen wollen, haben wir die Erwartung, dass der Tag gut wird. Ja? Und wir wehren uns gegen alles, was den Tag schlecht macht, und strecken uns aus, nachdem uns den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten, immer in der Hoffnung, dass es uns Freude bringt. Das ist deine Sehnsucht, die unauslöschlich ist. Ja? Das ist eine treibende Motivation in deinem ganzen Leben. Du bist eben ein Hedonist, hoffentlich ein christlicher Hedonist. So, du hast eine Sehnsucht nach Freude. Gott hat auch eine Sehnsucht. Gott hat eine Sehnsucht, dass seine eigene große Exzellenz, sein eigenes großartiges, super geniales und von uns noch kaum entdecktes, phänomenales Wesen hoch erhoben und verherrlicht wird. Einfach, das ist einfach, gehört einfach dazu. Du kannst einfach, das, was wertvoll ist, muss einfach geehrt werden. Und das Fantastische ist, bei der Idee, Gott ist am meisten verherrlicht, wenn wir unsere ganze Freude an ihm haben, ist, dass diese beiden Ziele nicht unterschiedliche Ziele sind. Nicht wir kommen zu Gott und sagen, Gott, ich hätte mal gerne ein bisschen Freude. Und Gott sagt, hör doch mal auf mit deiner ständigen Freude. Mach doch mal was für mich. Ich habe doch auch ein Anliegen. Sondern, dass diese beiden Dinge Gott auf seine wunderbare, faszinierende Art und Weise zusammengeführt hat. Wir wollen Freude und kriegen die bei ihm, wenn wir ihn genießen. Und unser Genuss macht ihn groß und hebt den Wert seines unendlichen Wesens hoch. Ist das nicht fantastisch? Die Welt ist in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung. Die Welt ist so, wie sie ist. Es ist die beste und die großartigste Welt, wie wir sie uns vorstellen können. Es kann gar nicht anders sein. Die Welt ist in Ordnung. In alle Ewigkeit ist Gottes Interesse, was er hat, nicht unvereinbar mit unserem Interesse, sondern ganz das Gegenteil. Er will das, was wir wollen, und wir wollen das, was er will. Wir wollen Freude, er will Herrlichkeit, und wir kriegen unsere Freude an ihm, und er kriegt die Herrlichkeit, die ihm gebührt. So, deshalb ist, das ist das, was das Gleichnis sagt, Bekehrung, also überhaupt zu Jesus zu kommen, ist nicht nur, das auch, aber nicht nur eine intellektuelle Zustimmung zu Glaubensdoktrin. Also wenn ich ein Christ wäre, ist nicht einfach nur so, dass ich so unterschreibe und sage so, ich glaube an Gott den Vater und an seinen Sohn, den Heiligen Geist, am ersten Tag gestorben, Karfreitag gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden. Punkt, unterschreibe ich, glaube ich. Das ist wahr. Das muss, also intellektuelles Verständnis, Bekehrung, Christ werden geht nicht ohne intellektuelles Verständnis. Deshalb versuchen wir Menschen zu helfen, zum Glauben zu kommen, indem wir ihnen erklären, intellektuell, was denn eigentlich so das Wichtigste am christlichen Glauben ist. Aber das reicht noch längst nicht aus. Und jetzt kommt etwas, was wir nicht machen können. Das ist etwas, was Gott in unserem Herzen machen muss. Rettender Glaube ist eben nicht nur eine intellektuelle Zustimmung, sondern es ist eine innere Überzeugung, dass Christus sowohl felsenfest vertrauenswürdig als auch überragend begehrenswert ist. Das passiert in dem Augenblick, wo du Christ geworden bist. Ja? Und wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und dieses Gefühl hast, so, ich mag Jesus, ich finde ihn klasse, ja? Das ist nicht einfach nur so gewachsen, weil deine Eltern das so gemacht haben bei dir. Ja? Das ist etwas, was Gott in deinem Herzen gemacht hat. Er hat dein Herz transformiert, weil vorher der Nicht-Christ, jemand, der nicht gläubig ist, der hat das nicht. Ja? In dem Augenblick, wo wir zum Glauben kommen, haben wir eine innere Überzeugung, dass Christus überragend begehrenswert ist und wir sind bereit, für ihn Dinge zu tun, aufgrund unserer Überzeugung, dass er begehrenswert ist, die wir auf die Art und Weise sonst nicht bereit gewesen wären zu tun. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Fehlen der inneren Überzeugung, dass Christus begehrenswert ist, ist ein moralisches Manko, ist ein moralisches, ich will es mal so sagen, Verbrechen. Ja? Wir haben in der Bibelschule, im Promoveo, am Donnerstagabend, gibt es immer Leute ganz schlau, die kommen dann immer mit richtig schlauen Fragen. Und unter anderem war eine philosophische Frage, dann als alle Leute schon gegangen sind, es gibt so viele nette Menschen, ja, und manche Menschen sind sogar netter als manche christlichen Menschen. Warum ist Gott so böse mit diesen netten Menschen, die nicht an ihm glauben? Warum rettet er nicht auch die Leute, die einfach nur nett sind? Ja? Und hier liegt eine der Antworten. Weil Menschen, es stimmt zwar, auch Menschen, die nicht glauben, die sind nicht so böse, wie sie sein könnten. Ja, also Gott bewahrt auch nicht Christen vor Boshaftigkeit. Ja. Gott hält seine schützende Hand über ganzen Gesellschaften und Nationen, denn wenn er den Menschen freiem Lauf geben würde, wenn er unserem Herzen manchmal freien Lauf geben würde und einfach sagen, mach doch, was ihr wollt, es wäre manchmal unerträglich, ja, wie wir miteinander umgehen würden. Aber dennoch, diese fehlende innere Überzeugung, dass Christus begehrenswert ist, ist ein moralischer Defekt. Und der ist schlimm. Und Menschen handeln nach diesem moralischen Defekt. Das sieht zwar nach außen gut aus. Und mancher nichtgläubiger Mensch ist durchaus netter und freundlicher als mancher Christ. Es gibt auch noch Ecken und Kanten, wo wir dran arbeiten müssen. Aber es gibt einen moralischen Defekt, der wirklich kriminell ist. Und ich habe es schon immer mal wieder, aber ich finde selber die Idee so toll, ja. Deshalb sage ich es dann nochmal, immer verglichen, wie mit was passiert, wenn dein Haus brennt. Ja? Also, keine Ahnung, ist mal nicht dein Haus, sondern es ist ein Haus von jemand anders. Und du siehst, wie die letzte Tat, die der Mann, dessen Hauses brennt, ja, sozusagen die letzte Tat, was er macht, ist, er nimmt den Kanarienvogelkäfig und einen Sack Vogelfutter und rettet in letzter Sekunde den Kanarienvogel, ja, und ist auch noch fürsorglich, dass er sozusagen jetzt ordentlich was zu essen hat für die nächsten Tage. Schau dir von außen die Aktionen dieses Mannes an. Klasse? Ist doch echt klasse, oder? Ist doch ein hingegebener Mann Gottes, der einfach mit moralischer Noblesse, ja, seinen Kanarienvogel gerettet hat. Ja oder nein? Das kommt drauf an, wer sonst so noch im Haus war, ne? Ja? Also, wenn da die Schwiegermutter in der zweiten Etage und Frau und Kinder im Dachgeschoss noch waren, ja, dreht sich die Sache nämlich plötzlich um. Ist plötzlich alles anderes. Und derjenige, der vorher den Mann einfach nur von außen gesehen hat und gesagt hat, Mensch, ist der aber toll, ja? Also der mag seinen Kanarienvogel, dreht seine Meinung plötzlich um und sagt, das ist ein verachtenswerter Verbrecher, der gehört hinter Gittern. Lässt einfach da seine tolle Schwiegermutter im brennenden Haus. Übrigens, Ilona, schön, dass du da bist. Ja? Ilona ist übrigens der Antityp, ja, von einer Schwiegermutter. Ja? Also ich habe die besten Schwiegereltern der Welt, ja? so ganz nebenbei. Ja? Ja? So, deshalb kann ich auch ab und zu mal so Schwiegermutterwitze machen, ja? Weil die genau weiß, ja, die sind nicht wahr. Ja? Und Ilona ist einer meiner größten Fans und hört dann immer so die ganzen Klicks, die wir übrigens kriegen, ne? Auf der Jesusgemeinde-Webseite, das sind alles meine Schwiegereltern. So. Okay, naja, okay. Nein, es ist wirklich so, ja. Du kannst einfach das große Umfeld nicht außer Acht lassen. Du kannst einfach nicht sagen, Mensch, der ist doch einfach nett, der Mensch. Ja, warum ist Gott so ärgerlich mit dem? Gott ist ärgerlich mit diesem Menschen, weil dieser Mensch, der nicht an Gott glaubt, tatsächlich einen moralischen, einen schwerwiegenden moralischen Defekt hat. Ja. Der mag zwar gut und nett zu seiner Familie und zu seinen Freunden sein, aber das ganze Bild betrachtet, erachtet dieser Mensch nicht, was wirklich moralisch achtens- und begehrenswert ist. Und das ist Gott selber. Er übertrifft einfach, und das ist auch eine meiner Lieblingsstellen, aber macht ja nichts, man kann mal seine Lieblingspredigt immer wieder mal machen, ja? Gott übertrifft einfach von dem, wer er ist, in unendlicher Weise und grandioser Attraktivität und brillanter Vollendung jegliches Geschöpf. Und deshalb ist er der große Schatz und wir können an ihm unsere größte Freude haben. So, wie hilft das denn uns jetzt im Alltag? Ich denke, im Alltag ist das jetzt nicht so, dass wenn wir von dieser inneren Überzeugung sprechen, dass Christus begehrenswert ist und wenn wir von Freude an Christus sprechen, dann ist es nicht so, dass die allermeisten und ich auch nicht früh aufwecken, erst Augen auf und plötzlich so Halleluja, Halleluja, ja, und der Tag geht los und das Leben ist eine einzige Freude. Das ist es nicht. Ja. Das Leben hat Herausforderungen, das Leben ist schwierig, das Leben hat auch manchmal Schmerzen bereit. Und dennoch ist Freude an Christus etwas, was sich durch diese Zeit durchträgt. Wenn wir von Freude an Christus reden, reden wir eben nicht über Rumblödelei. Da reden wir nicht über so, keine Ahnung, lustige Hamstervideos oder so, die einfach nur lustig sind, sondern es ist eine andere Art von Freude. Es ist diese innere Gewissheit, es ist dieses innere Gezogensein und manchmal ist es einfach nur der Hunger und die Sehnsucht nach Freude, manchmal ist es einfach nur die Sehnsucht nach Christus, was uns in diesen Zeiten auch der Herausforderung durchträgt. Aber nichtsdestotrotz ist diese Freude und diese Freude zu kultivieren und diese Freude zu suchen für uns Christen nicht nur optional, sondern sie ist essentiell für unser christliches Leben. Das ist, was unser christliches Leben ausmacht. Einer meiner Lehrer hat das auf eine folgende Art und Weise geschrieben. Der hat gesagt, die einzige Art und Weise, das Herz von der Sklaverei des vergänglichen Genusses der Sünde zu befreien, ist eine Leidenschaft für Freude aufgrund der Schönheit Gottes im Angesicht von Jesus zu kultivieren. Das heißt, der Kampf um unser Herzen ist der Kampf um Freude. Wir unser Leben, oder wenn wir uns angucken, warum wir die Dinge tun, die wir wissen, dass sie falsch sind, ja? Warum wir sündigen, warum wir immer wieder auch irgendwelchen Blödsinn machen, ja? Liegt einfach darin, weil Sünde uns Freude verheißt. Das ist der einzige Grund. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, es macht mir zwar überhaupt nichts aus zu sündigen, aber ich mache es einfach mal trotzdem, obwohl ich mich dabei quäle. Die Sünde verheißt immer einen Genuss. Sünde sagt immer, wenn du jetzt schwindelst, ja, hast du einen Vorteil. Und mit diesem Vorteil geht es dir besser, als wenn du die Wahrheit sagst. Das ist zwar nicht ganz richtig, ja, aber auch nicht ganz falsch, sondern die Freude, die Sünde uns verheißt, ist immer so bittersüß. Sie hat immer natürlich immer diesen faulen Nachgeschmack, aber sie verheißt erstmal Freude. Und das, was Gott macht, ist, er bricht die Macht der Sünde, indem er uns zeigt, dass sein Sohn Jesus Christus über das, was die Sünde kann, in überragender Art und Weise begehrenswert ist. Und deshalb ist es für uns Christen einfach so ein bisschen auch so christliche Pflicht, ja, uns so glücklich zu sein, wie wir nur können. Uns auszustrecken nach der Freude, die wir in Jesus haben können. Wie machen wir das? Wir machen das natürlich als allererstes in der Hoffnung, dass Gott in dir so einen Vorgeschmack hineingelegt hat, so in dieses etwas reingelegt hat. Stimmt eigentlich, Gott ist Gott richtig gut. Und dann begeben wir uns auf die Reise und wir nähren unsere Erkenntnis von dem, wer Gott ist, mit den Arten, wie Gott in dem Augenblick dich anrührt, wo er zu dir spricht. Also das ist natürlich unter anderem auch, oder vielleicht als prominentestes Art und Weise, Gottes Wort. Ja. Es gibt immer wieder mal, oder ich sage mal so, ich lese, ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber ich sage es erstmal einfach mal so, ich lese die Bibel fast ausschließlich, also manchmal will ich einfach Dinge nur wissen, ja, fast ausschließlich immer mit diesem Fokus, ich will etwas erleben. Ich will Freude erleben. Das heißt, ich lese nicht, weil einfach ich den Leseplan abhaken muss, sondern ich lese und ich suche, weil ich sage, wo ist die Freude? Wo ist das Stück? Ja? Und dann gibt es immer wieder mal also diese Momente, also zum Beispiel im Psalm, wo Gott sagt, oh, wie groß ist die Güte, die du denen bereit hast, die dir vertrauen, die sich bergen bei dir vom Angesicht der Menschen. Und es ist etwas, wo ich mir sage, man liest das und plötzlich macht das im Herzen irgendwo so, ja, so dieses, das ist gut. Ja. Und dann bleibt man dabei, ja, da liest man nicht weiter. Ja. Also wir Christen haben uns ja angewöhnt, so immer nur so gelb zu markieren. Ja. Und ich kenne auch einen Freund, der hat alles markiert, ja, habe ich alles schon gelesen, ja, so alles gelb. Sondern wir bleiben dabei, ja, in dem Augenblick, wo die Freude kommt, wo du einfach merkst, oh, Gott ist gut, er hat Güte vorbereitet, wenn ich zu ihm komme und mich bei ihm berge, ja. In dem Augenblick fängt Meditation an, dass wir nehmen sein Wort und wir meditieren darüber und wir lassen das nicht los und sagen, den Vers, den nehme ich mit in den Alltag, ja, und dann schreiben wir uns den auf die Karte, kleben den Kaugummi auf die andere Seite drauf und dann kommt er eben ans Auto oder wo auch immer, ja, bloß nicht an der Straßenbahn, so. Und das sind manchmal die ungewöhnlichsten Dinge, ja. Manchmal ist es Psalm 119, kann ich mich genau daran erinnern. Ich lese Psalm 119 und da steht eben einfach geschrieben, wie kann ein junger Mann seine Wege gerade halten, indem er Acht gibt auf die Gebote Gottes. Und du denkst so, was ist denn das für ein lausiger Vers? Ja? Das sorgt überhaupt nichts über Freude aus. Und ausgerechnet dieser Vers, ich denke einfach nur, oh, der ist für mich. Ja, also, Acht geben auf deine Worte. Und man denkt einfach nur so, das ist eine coole Sache, Gott. Ja, ich will Acht geben auf deine Worte. Es ist etwas, ja, was in dem Herzen passiert. Und dieses Passieren muss man nähren. Ja. Man nährt es, indem man im Frühling und im Sommer eben auf eine besondere Art und Weise einfach rausgeht und dieses Rotkehlchen anguckt und einfach nur denkt, meine Güte, bist du schön. Ja. Du siehst einfach gut aus. Ja. Und so ein bisschen so das Gefühl nähren, welch guter Gott, ja, hat so ein hübsches Rotkehlchen gemacht. Und das muss in dem Herzen was bewirken und wir müssen unser Gefühl dafür entwickeln, wie angenehm und wie kostbar ist Gott ist. Unter anderem, das hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, aber ist wichtig für unsere Generation, ist, ich weiß auch, oder ich kenne auch die Zeit, wo ich eine innere, ich sag mal so fast eine innere Abneigung hatte, Bibel zu lesen. Und ich wusste in dem Augenblick gar nicht warum. Aber nach einer Weile habe ich einfach mal Gott gefragt, habe gesagt, Gott, was ist das? Ja, das darf doch eigentlich nicht sein und schon erst recht nicht bei einem Pastor und einem Prediger. Ja. Aber warum habe ich diese innere Reserviertheit, das Buch aufzuschlagen? Und ich habe mitbekommen, dass in dem Augenblick mein Leben so voll war, ja, so voll mit Arbeit und selbst auferlegten, selbstverschuldeten Aktivitäten, ja, dass ich es subjektiv als Last empfunden habe, mich jetzt auch noch dem Wort Gottes auszusetzen, weil es könnte sein, Gott will auch noch was. Ja. Und das war irgendwie einfach zu viel. Und diese Dynamik, ja, zu wissen, ich bin sowieso schon so voll Gott, ja, war ja auch selber dran schuld. Aber das ist eine andere Sache, ja. Aber dieses Gefühl, am Ende sprichst du zu mir und willst auch noch, dass ich Sachen für dich mache, hat mich dazu bewegt, diesen Drive zu verlieren, ihn zu suchen. Und das muss man eben auch wissen, dass unser Leben in der heutigen Zeit einfach oftmals viel zu voll ist. Und die Art und Weise, wie wir kultivieren, Gott zu genießen, auch darin besteht, einfach Zeit zu haben. Zeit für Gott und Zeit auch mal nichts zu tun. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor ungefähr 10 Jahren oder so, bin ich in so ein Indianerreservat am Grand Canyon wandern gegangen Und das ist so, ach, so eine richtig super tolle Gegend, weil du hast so einen Fluss, der durch dieses Tal geht und rechts und links einfach diese riesengroßen Wände von diesen Seitenausläufern vom Grand Canyon. Und man kommt da also nicht rein mit einer Straßenbahn oder sonst irgendwas, weil das ist halt so ein unwegsames Gelände, das ist die einzige Art und Weise, wie du dort runterkommst, ist entweder du läufst oder nimmst den Esel. Und in diesem Tal lebt ein Indianerstamm und der hat 12 Kilometer zu laufen, bis der sozusagen an die nächste Straße kommt. Und dementsprechend leben die da in diesem Tal. Ja? Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin da halt runtergelaufen und ich war von den 12 Kilometern und dem Rucksack einfach fix und fertig, ja, weil es war auch heiß. Und die haben so einen kleinen Miniladen da gehabt, wo man so Getränke und einen Snickers kaufen konnte. Und ich bin eben da rein und habe mir mein Wasser, mein Sprudelwasser geholt. Ja. Und vor diesem Laden waren so eine Art Bänke ohne Lehne aufgestellt. Das waren einfach so Pfähle und da konnte man sich so draufsetzen. Ja. Und ich habe meinen Rucksack einfach abgestellt. Ja. Und weil ich einfach so müde, körperlich müde war, habe einfach nur so mein Wasser getrunken. Ja. Habe mir die schöne Wand angeguckt und habe gedacht, einfach nur schön. Und dann setzten sich rechts und links von mir so ein paar Leute von dem Indianerstamm hin. Ja. Und ungefähr so nach 20 Minuten denke ich mir einfach nur so subjektiv, ja, fällt mir auf und denke, Mensch, der Bus braucht aber lange. Ja. Weil ich sehe die da sitzen und die machen nichts. Ja. Und so subjektiv war für mich das so, ja, die warten auf den Bus. Ja. Und dann merke ich plötzlich, warte mal, hier fährt gar kein Bus. Ja. So, worauf warten die denn eigentlich? Ja. Was machen die eigentlich da? Ja. Das wäre doch einem Deutschen nie vorgekommen, sich einfach nur da hinzusetzen und nichts zu machen. Und die haben tatsächlich das gemacht. Die haben sich da hingesetzt, haben nichts gemacht. Die haben sich nicht unterhalten, nicht mit dem Handy gespielt, keine Karten ausgetauscht, keine Postkarte geschrieben, gar nichts. Die haben einfach nur da gesessen. Ja? Unerhört. Ja? Welche Zeitverschwendung. Ja? Und nach 20 Minuten standen die auf und gingen ihres Weges. Und ich dachte mir, das gibt's überhaupt nicht. Ja? Wann habe ich mal 20 Minuten nichts gemacht? Aber ich denke, es ist notwendig für uns. Ja. Wir müssen uns auch ab und zu mal von unserem Ballast befreien und uns diese Zeiten schaffen, wo wir einfach nur mal nichts machen. Es wird uns helfen, einen Geschmack für Jesus zu finden. So, was das Gleichnis auch macht, das Gleichnis zeigt, und das ist ganz wichtig für unseren Lebensweg, für den, wen wir mit Gott gehen, dass all das, was Gott für uns hat, ist Freude. C.S. Lewis hat es auf diese wunderbare Art und Weise gesagt, und das ist das Stichwort schon für die Lobpreiser, alle seine Gebote sind Freude. Gott gibt uns keine Lasten, er fordert uns nicht heraus für etwas, was uns letztendlich ultimativ nicht zur Freude gereicht. Und dieses Wissen ist wichtig für unsere Lebensveränderung. Ja. Wir haben es ja immer wieder, dass Menschen unseren Rat suchen und dann sagen, was soll ich machen? Ja. Und ich frage es dann immer und sage, ja, was willst du eigentlich? Guck dir an, was Gott sagt, was er dir verheißt. Es wäre doch eigentlich mal nicht schlecht, das umzusetzen. Ja. Und in dem Augenblick, wo die Person mir sagt, ich will aber nicht, ich habe keine Lust, ich will das nicht umsetzen, ja, kann ich nichts machen. Da kann ich auch als Mensch nichts machen. Sondern Gott muss in uns eine Gewissheit hineinbringen, dass die ethisch-moralischen Vorstellungen, dass die Lebensweisheit, die er uns gibt, für unsere Freude da sind und dass ihnen zu folgen letztendlich für uns größere Freude bringt, als wenn wir sie nicht befolgen. Nur so. Wenn du dieses Gefühl nicht hast, dass was Gott dir sagt, ist gut, kannst du den Mund fusselig reden, kannst du machen, was du willst, es wird nichts auslösen. Wir brauchen in uns diese innere Gewissheit, wenn Gott etwas befiehlt, befiehlt er es zu meiner Freude. Amen und Halleluja. So. Ganz zum Schluss. Hier sagt C.S. Lewis, wo kannst du die Freude des Gehorsames empfinden, es sei denn, er befiehlt dir etwas, wo sein Befehl der einzige Grund für den Gehorsam ist. Ich erkläre euch das, was ich damit meine, warum ich euch das so sage. Ich habe mal in einer anderen Gemeinde, wie immer üblich, ihr wisst das ja, muss ja nicht mal dazu sagen, eine junge Frau gehabt, die zu mir gesagt hat, also pass mal auf, was du da gepredigt hast oder so, will ich einfach nur mal sagen, ich mache das grundsätzlich erstmal nicht. Und habe ich gesagt, warum denn eigentlich nicht? Und dann hat sie gesagt, weil so wie du das gesagt hast, hast du das gesagt, als wenn Gott einfach nur das so sagt und ich das machen soll. Und ich habe gesagt, aber es ist doch eigentlich keine schlechte Idee, oder? Wenn Gott das sagt, könnten wir doch das einfach mal ausprobieren. Und dann hat sie gesagt, ich tue immer nur die Dinge, die Gott mir erklärt, warum die gut für mich sind. Und dann habe ich mir danach gedacht, ob das, ich kann ja ihr Leben nicht beurteilen, ob das meiner Realität entspricht, ob Gott mir immer erklärt, warum ich welche Dinge tun soll. Und ich habe zurückgedacht und habe gedacht, das ist manchmal der Fall, aber nicht immer. Manchmal sagt mir Gott, meine Güte, mach deine Augen zu zur fremden Frau. Sie zieht dich ins Unglück. Ja, es ist wie Sprüche. Ja, es ist wie, wenn du den Wasserhahn aufdrehst und ein kostbares Wasser fließt irgendwo so die Gosse herunter. Ja, bleib bei der Frau deiner Jugend, die dir geschenkt hat. Das würde dich glücklich machen. Glücklicher, als wenn du irgendwelche Blicke irgendwelchen anderen Frauen hinterher. Ist eine eindeutige Ansage. Und die Sprüche sind viele von diesen Lebensweisheiten. Es ist besser für dich. Aber manchmal sagt Gott nicht, warum es besser für mich ist. Manchmal sagt er einfach nur knallhart, so, da geht's lang. Und dann ist es die Freude am Gehorsam. Es ist die Art und Weise, etwas mit Gott zu erleben, wo wir einen inneren Geschmack haben und sagen, ich liebe es, dir zu folgen, auf dein Wort hin, sprich ein Wort. Und ich mach's einfach mal, ja. Und wir werden es sehen, es macht eine Freude. Es macht Freude, ihm zu vertrauen und zu sagen, ich habe zwar keine Ahnung, warum du das sagst, ich habe zwar keine Ahnung, warum das irgendwie gut sein soll, aber du bist ja letztendlich der Herr. Und wenn du das in deinem Wort befiehlst, mache ich einfach mal so, okay, jetzt. Ja? Und dann werden wir eine Freude erleben, eine Freude am Gehorsam, weil der einzige Grund dafür ist, es einfach seinem Befehl zu vertrauen. So, jetzt bin ich schon am Ende. Und ich möchte einfach die nächsten Minuten benutzen, dass wir füreinander beten. Dass wir füreinander beten für frische Freude an Christus, für diese frische innere Gewissheit, dass Christus sowohl felsenfest vertrauenswürdig als auch über alle Maßen begehrenswert ist. Ich sehne mich auch danach. Ich wünsche das auch, das, was mein Hebräisch-Professor mir gesagt hat. Er hat gesagt, mein Gebet ist es, dass ich früh aufwache mit einem Lobpreislied in meinem Herzen. Habe ich immer gebetet, ist nicht immer so, aber ich werde es weiter beten bis zu meinem letzten Abendzug. Ich möchte mein Leben leben auf eine Art und Weise, wo ich durch den Tag hindurch gehe und in dieser Gewissheit lebe, dass Christus felsenfest vertrauenswürdig und über alle Maßen begehrenswert ist. Ist es nicht eine angenehme Art und Weise, auf Arbeit zu gehen? Ist es nicht eine angenehme Art und Weise, den Haushalt zu schmeißen, den Garten zu machen? Mit diesem inneren, leichten Lied im Herzen. Du bist über alle Maßen begehrenswert. Lass uns die Zeit nehmen, weil wir haben noch genügend Zeit, zusammen aufzustehen. Die Lobpreiser werden ein Lied singen und dann singen wir erst ein Lied zusammen oder kommen wir gleich zum Beten? Ja, beten wir gleich. Dann würde ich einfach Folgendes vorschlagen. Wenn du Sehnsucht hast nach Freude, wenn du einfach eine neue Erfrischung brauchst, wenn du einfach neu brauchst, dieses Gefühl, ich möchte durch den Alltag gehen, mein Jesus, ja, komm nach vorn. Komm nach vorn, keine große Seelsorge, wir legen dir einfach die Hände auf, wir segnen dich und erwarten einfach, dass Gott uns einen frischen Schwung, eine frische Freude, ein frisches Gefallen und ein neues Lied in unser Herz gibt. Hauskreisleiter, Gebetsteam, jeder, der sagt, ich bin ein aufrichtiger Christ, ja, komm nach vorn und lass uns füreinander beten. Komm nach vorn.